herzlich willkommen hier zum Trommeltalk-Podcast. Heute freue ich mich, denn ich habe hier im Trommeltalk-Podcast zum einen den Jürgen Peiffer. Hallo Jürgen.
Hallo Felix.
Und den Erik Harings. Hallo Erik.
Hallo Felix. Hallo Jürgen.
Ja, und genau, den Jürgen kennt man auch schon vom Interview und da ist auch so ein bisschen die Idee entstanden hier für den Trommeltalk-Podcast. Da haben wir nämlich so ganz kurz nur am Rande mal darüber gesprochen, wie das ist, wenn man so verschieden irgendwie zur Musik spielt, also wenn man Töne verschieden interpretiert, ob der lang gedacht ist oder kurz gedacht ist und sich dadurch auch die Rhythmik verändert oder das rhythmische Empfinden verändert. Und da haben wir so gedacht, da könnte man vielleicht mal einen Schritt weitergehen. Und wir sprechen heute über das Thema, ja, wie kann man eigentlich songdienlich oder musikalisch trommeln oder zu unterschiedlichen Stilistiken trommeln. Und das war auch so eine Frage aus der Zuhörerschaft. Und da wollte ich mich auch nochmal beim Funk Zander, den Namen finde ich nach wie vor super, bedanken, der dieses Thema auch eingebracht hat. Ja, ich weiß gar nicht genau, wie wir da jetzt einsteigen. Vielleicht frage ich mal einfach in die Runde, was ist denn für euch songdienlich oder musikalisch trommeln überhaupt? Gibt es das überhaupt?
Ich? Achso. Nee, gibt's ja nicht eigentlich. Nee, ja, musikalisch trommeln. Ja. Ich meine, das gilt ja letztendlich für nicht nur fürs Trommeln, ne? Also, ich sag immer, also das ist ein bisschen mein Motto, also im Bandkontext immer so spielen, dass der andere glänzt, ne? Also, vielleicht Schlagzeuger, es gibt ja auch die verschiedenen, ja, sagen wir mal, Vorlieben, ne, überhaupt von Musikern. Es gibt Musiker, die sind sehr gerne im Vordergrund, ne? Es gibt ja auch diese unfassbaren Solisten, ne? Die haben teilweise dann sogar Bands, da ist alles ums Solo so drumherum gebaut, ne? Aber sagen wir mal, derjenige, der wirklich bedient, ne, der also Jobmusiker ist, sollte ja auch in der Lage sein, sich anzupassen und sagen wir mal, sich auch unterzuordnen, ne? Dass also alle, sagen wir mal, ja, dem Gesamtzweck dienen, ne? Das hat man bei Musikproduktion ja auch. Es geht ja immer darum, dass nachher das Gesamtprodukt einfach gut klingen soll, ne? Und dass man Spaß hat beim Zuhören. Und wenn man das so sieht, dass jeder ein Teil davon ist, ne, dann, und jeder auf den anderen achtet, dem anderen auch seinen Raum gibt, den er braucht, ne? Gleichzeitig aber natürlich hinhören, was hat der andere für Ideen, sich inspirieren lassen, auch gegenseitig, so würde ich es mal grob umschreiben, ne? So könnte es von der Basis her gut funktionieren.
Ja, sehe ich im Prinzip auch schon. Eigentlich ist das der zweite Schritt, weil ich denke, dass natürlich diese Sensibilität auch trainiert werden muss, ne? Dass man, wenn man anfängt Schlagzeug zu spielen, auch erstmal so eine Wertigkeit aufbauen, lernt. Also wie klingt denn ein Crashbecken, wenn man das anschlägt? Ne? Also und klingt das schön, wenn ich draufhaue, oder ist das eher so dängelig? Also haue ich zu feste drauf, sodass das gar nicht mehr schön klingt? Oder bin ich überproportional in der Situation? Das sind dann auch so Sachen, die man erst lernen muss. Also man kennt das ja vom Unterrichten her, wenn man Anfänger hat, auch die noch nicht so eine Fertigkeit haben, über die Muskulatur wirklich zu steuern, was da rauskommt. Da patschen die dann drauf und es kommt was raus und da sind die erstmal zufrieden, was ja gut ist, aber es ist natürlich viel, viel mehr dahinter. In dem Kontext, so wie du das jetzt gerade beschrieben hast, Erik, sehe ich genauso, dass das alles so sein muss. Aber wie macht man das? Wie kommt man dahin? Das ist, glaube ich, ein ganz langer Prozess auch. Das kennen wir jeder von uns als Profimusiker natürlich, wo man wirklich lernen musste, nach und nach überhaupt zu riechen. So, wie muss das an der Stelle sein? Und vor allen Dingen, woher kommt das, dass ich weiß, was ich mache? Und da kommt dann natürlich Hörgewohnheit. Und wenn man anfängt, Schlagzeug zu spielen, hat man natürlich noch nicht diese Hörgewohnheit. Man hat vielleicht eine Begeisterung für eine Musik, die man gut findet, ja, oder möchte so klingen oder möchte gerne das spielen, was der Typ da in der Band, den man verehrt, macht. Aber letztendlich, wie entwickle ich das und wie ist die Dosierung, dass es so klingt, wie? Und nicht nur rein laut, sondern auch mittellaut oder leise, und dementsprechend entstehen Klangfarben.
Ja, dann gebe ich dir auch recht, ne? Klar, das ist der Weg dann dahin, ne? Aber sagen wir mal, die Frage ist ja, was ist überhaupt mein Ziel, ne? Und ich glaube, alles, was man dann trainiert oder was man übt, passt ja letztendlich zu dem Ziel, ne? Und wenn mein Ziel ist, ich möchte hören, was die anderen machen, mich interessiert das und ich will ein Teil davon sein und gucken, wie kann ich das unterstützen, ne, dann kann das natürlich sein, weil ich noch nicht so gut trainiert bin, dass ich zum Beispiel technisch nicht hinkriege. Ich möchte zum Beispiel gut timen, krieg's aber nicht hin, weil mein Muskel das irgendwie nicht will, ne? Oder ich möchte dynamisch spielen, aber krieg's nicht hin, leise zu spielen. Oder die Hi-Hat leise zu spielen und die Snare so zu lassen, zum Beispiel. Das ist ein typisches Studio-Phänomen, ne? Spiel die Hi-Hat doch mal leiser, Snare ist gut, ja, geht nicht, dann wird die Snare auch leiser, ne? Also da ist der Wille da, aber es will nicht funktionieren. Genau, also das ist natürlich, aber ich glaube, man trainiert dann auch anders, wenn man es mal Training nennt, ne? Das heißt also, man kann ja Dynamik trainieren, weil der Lehrer gesagt hat, ja, trainier mal Dynamik. Aber wenn ich im Kopf habe, ja, ich brauche die auch ganz zwingend, weil ich in ganz vielen unterschiedlichen Situationen auch angepasst spielen möchte. Ich möchte also die Dynamik zum Beispiel der Band mitnehmen. Ne, dann hat man natürlich auch ein Ziel und dann macht das Training ja auch einen Sinn. Ne, wenn ich zum Beispiel den Unterschied, ne, wenn ich jetzt trainiere, speziell um zum Beispiel Kraftausdauer zu trainieren, was Metal-Drummer ja unbedingt machen müssen, da ist das Ziel, ja, ich muss dieses Tempo auch ein Konzert spielen können, ne? Und dann hast du so Tempi von 240 und schneller, keine Ahnung, ne? Und müssen die das halt trainieren, ne? Und die müssen auch trainieren, undynamisch zu spielen, ne? Also auch Undynamik, ne? Was, ne? Also wo, sagen wir mal,
so laut
man schon komprimiert
geht.
Spielt. ja, das ist eine Soundsache, ne? Also in der Tat, ne? Auch es gibt Leute, die haben Probleme leise zu spielen, es gibt aber auch Leute, die können nicht laut spielen. Hatte ich auch schon hier im Studio, ne, eine Band, also waren ganz ordentlich. Und der Drummer, der konnte die Snare nicht laut spielen. Ich weiß nicht warum. Ich hatte sogar einen, der war blockiert, der konnte das Crashbecken nicht richtig anhauen. Ne. Der hatte irgendwie eine Blockade. Ich habe dem das dann gesagt, ja, hat er nicht hingekriegt. Das kann man natürlich dann auch nicht jemandem beibringen.
Oder nicht
etwas
so
von einem Fall. Ja, das geht nicht. Ne. Das müsste der jetzt üben im Prinzip. Ne. Aber ja.
Also aber das ist mir geht das so ein Frage, bisschen ne? zu schnell hier alles. So,
also zu schnell schon, ja.
Sind wir schon beim Crashbecken und der Lautstärke. Also ich habe, würde erst nochmal die Frage stellen, was ist denn überhaupt, also was heißt das denn überhaupt musikalisch zu spielen oder songdienlich zu spielen? Ich kann mich gut daran erinnern, wenn ich zum Beispiel irgendwo was aufgenommen habe oder so, als ich noch jünger war und so in der Phase war, wo man irgendwie zeigen wollte, was man alles Schönes geübt und gelernt hat, damals beim Erik auch im Unterricht, dann ist man im Studio und versucht das anzuwenden und dann sagt irgendjemand oder auch in der Probe, nee, jetzt spiel da mal nicht so wild rum, spiel mal lieber songdienlich. Und da habe ich mich immer gefragt, ist das denn so, dass wenn man sich selber zurücknimmt, ist das dann schon songdienlich? Wie seht ihr das? Wie ist da eure Einschätzung zu? Was ist überhaupt dieses songdienlich Spielen?
Jürgen.
Ja, gut. Ich würde einfach noch viel weiter vorne ausholen. Ne? Mir ist das auch alles, sagen wir mal, die Absichten, das ist alles richtig. Das ist ja genau das, was ich eben im Prinzip auch mit schon angedeutet habe. Wir brauchen Vorbilder. Und wenn man ein Vorbild hat, dann ist natürlich auch Motivation da, weil man etwas können möchte, was der andere auch kann. Ne? Also da so eine Begeisterung einfach erstmal. Ne? Und dann stellt sich ja auf dem Weg erst heraus, wie geht das denn überhaupt? Ne? Ja, zu diesen musikalischen Spielen, das hat letztendlich natürlich einfach was mit Ästhetik zu tun, mit diesem Verständnis von Ästhetik. Wie laut spielt man in bestimmten Genres? Ne? Heavy Metal, gutes Beispiel, da braucht man Energie, da braucht man Power. Wenn man Jazz spielt, braucht man eine gewisse Leichtigkeit, Quirligkeit, auch eine Spieltechnik, die eine Leichtigkeit auch überhaupt erst ermöglicht. Und diese Sensibilität für die einzelnen Stilistiken auch zu entwickeln, das braucht Zeit. Ne? Und es geht über die Motivation und es geht natürlich auch über die Anleitung, dass jemand Bilder vermittelt, also ein Lehrer zum Beispiel einem Schüler gegenüber und sagt, Jetzt versuch doch mal, das Becken mal ein bisschen weicher. Wenn der zum Beispiel zu feste drauf dengelt, das Crashbecken unproportional zum Beispiel zum Bassdrumklang. Ne? Dass man vermittelt, wie ist denn überhaupt so die Klangbalance von so einem Schlagzeug? Ne? Ich dachte immer, ich habe immer dieses Beispiel einer Pyramide, was die Frequenzen betrifft und auch die Lautstärke. Ne? Die Bassdrum ist tief. Das ist der Sockel, braucht eine gewisse Lautstärke und dann die Frequenzen, das Standtom, mittleres Tom, höheres Tom, Snare Drum und dann kommen die Cymbals und das wird dann kleiner und feiner. Das heißt, die Becken dürfen eigentlich gar nicht lauter sein, großartig als die Bassdrum. Also so diese Frequenzen, die sind wichtig, dass man da ein Gefühl für entwickelt. Also andersrum ist es zum Beispiel. Es gibt Musikstile, wo es auseinandergeht. Wenn man Punk nimmt, da dengelt man die Hi-Hat halt enorm. Und das gehört zu diesem Klangbild, obwohl das eigentlich insgesamt in dem Frequenzspektrum unausgeglichen klingt.
Also ich hau noch mal eine These raus. Und zwar glaube ich nämlich, dass das so ist mit diesem Zurücknehmen und weniger Spielen, wird deswegen oft als musikalisch oder songdienlich gesehen, weil das erstmal ein ganz guter Trick ist. Weil ich würde behaupten, musikalisch und songdienlich zu spielen, bedeutet, dass man quasi aus sich hinaustritt und versucht, die Musik als Ganzes zu begreifen, nicht nur sich als Schlagzeuger, sondern mal wirklich zu hören, was macht denn jetzt eigentlich nicht nur der Bassist, da hört man ja häufig schon drauf, aber was macht beispielsweise der Gitarrist oder der Keyboarder? Und was spielt er da überhaupt für eine rhythmische Figur, zu der ich spiele? Und das Problem ist oft, wenn man versucht, das zu spielen, was man selber jetzt geübt hat, dass man so damit beschäftigt ist, das zu spielen, was man gerade geübt hat, dass man das gar nicht mehr einordnen kann in das, was gerade um einen herum passiert. Und darum habe ich für mich irgendwann so bemerkt, es ist eigentlich ein ganz guter Schritt, dann in so einer ersten Probephase zum Beispiel sich komplett rauszunehmen und relativ einfache Sachen zu spielen und überhaupt mal zu begreifen, was ist dieses Gefühl, was in der Musik entsteht. Und dieses Begreifen für die Musik, das passiert immer schneller irgendwann. Also irgendwann ist man da so geschult drin, dass man sehr schnell begreift, was da passiert. Und dann kann man wieder Sachen dazufügen. Aber ich glaube, das ist der Grund, warum man oder auch häufig gesagt kriegt, das ist zumindest das, was ich erfahren habe, spiel mal musikalisch, heißt, nimm dich mal zurück. Eigentlich ist es kein Zurücknehmen, sondern die Fähigkeit zu entwickeln, ja. Zuzuhören.
Nee, eigentlich nicht, ne. Nicht zwangsläufig, ne. Also ganz kurz eine Erfahrung auch, weil ich kann mich noch an meinen ersten Studiojob erinnern, da hatte ich nämlich genau das, was du gerade beschreibst, Felix. Ich habe halt unheimlich viel geübt und auch so, und jetzt ist die, da komme ich wieder aber immer auf den gleichen Punkt zurück. Die Frage ist ja, was ist mein Ziel, ne? Was ist meine Vision, mein Bild? Und das hat Jürgen auch schon gesagt, ist natürlich ein Prozess, ne? Ist auch ein, man hat seine Vorbilder, man hört Musik, also viel entsteht einfach übers Musikhören. Ich habe meine ganze Kindheit zum Beispiel immer gemalt und Musik gehört, ne? Also noch bevor ich angefangen habe, Schlagzeug zu spielen. Das ist einfach die Begeisterung und da hört man ja nicht, was macht jetzt der Einzelne, sondern man nimmt das einfach als Gesamtding, als wenn du dir ein Kunstwerk, ein Bild anguckst, gefällt einem einfach. Die Aufgabe eines Musikers ist natürlich weiterzugehen und das zu analysieren. Warum? Weil auf der einen Seite darf es nicht zu analytisch werden, man muss immer das Gesamtbild, das Gefühl einfach auch behalten. Deshalb auch bei Musikproduktion, manche Sachen muss ich unheimlich schnell entscheiden. Wenn ich schon 10-mal gehört habe, dann verliere ich den Abstand. Beim Malen war das genauso. Man hat eine Vision, und dann geht's los. Man braucht aber die Vision. Ne? Ich muss ja vorher entscheiden, will ich einen Baum malen oder will ich was bunt malen und eine Bleistiftzeichnung machen. Ne? Beim Kochen ist es übrigens auch so. Kann man alles miteinander vergleichen. So, und dann, und jetzt kommt's aber, was ist denn jetzt mein Auftrag? Mein Auftrag ist ja, ich entscheide jetzt, welchen Pinsel nehme ich, welche Farbe nehme ich. Und bei einer Gemeinschaftsarbeit, wie jetzt in einem Bandprojekt oder wenn man zusammen Musik macht, sind es ja halt auch noch mehr Leute, die im Prinzip zusammen ein Bild malen, ne? So, und wenn ich jetzt daran denke, was ich gestern geübt habe, ist das kontraproduktiv. Ich könnte auch daran denken, was ich noch einkaufen muss morgen. Oder ich könnte auch Angst haben, etwas nicht hinzukriegen. Dann denke ich die ganze Zeit an meine Angst. Und alle diese Gedanken, die lenken mich eigentlich von dem ab, was ich eigentlich jetzt machen sollte. Nämlich einfach nur gucken, wie fühlt sich das an, was braucht der Song jetzt. Und jetzt merkt man vielleicht, und da, wo du das gerade sagtest, Felix, dann ist man im Studio und ist sehr enttäuscht von sich, weil diese vielen tollen Sachen, die man so geübt hat, jetzt, ja, die muss ich doch jetzt irgendwie anwenden. Und dann habe ich im Studio gedacht, ach du Scheiße, das kriegst du ja gar nicht hin. Ich habe erst später gecheckt, dass das auch richtig war, weil das hätte auch alles nicht gepasst. Ne? Ich habe dann tatsächlich angefangen zu begleiten, ne? Und habe das nachher erst gemerkt. Ja klar, ist dir nichts eingefallen, weil es ja auch Unsinn gewesen wäre. Ne? So, und ob man jetzt viel spielt oder wenig, was einem da jetzt einfällt, das sind natürlich die wie Jürgen schon sagte, das ist eben auch eine Frage der Ästhetik, die ist natürlich bei den Leuten unterschiedlich. Deshalb hat ja jeder auch seine Drummer als Vorbild, fällt ja sehr unterschiedlich aus. Ne? Der eine steht auf Dave Weckl, der. Bitte?
Klangideale natürlich, ne? Also so,
oder Klangideale, ne? Genau.
Also, ne? Also wie so ein Rock-Schlagzeug klingt, wie ein Deep Purple-Schlagzeug klingt oder halt wie ein Fusion-Schlagzeug klingt, wie auch immer, ne? Wo man so aufwächst, in welche Dekade, was da auch dann so vorrangig ist, ne? Dominant ist, ne?
Und dazu kommen natürlich auch noch mein Vater, der alte, ist ja Psychologe, der hat damals immer gesagt, ja, man sollte sich natürlich immer mit anderen vergleichen, Vorbilder haben, ist immer super. Man lernt dadurch, ich hatte irgendwann auch das Problem, ja, wo bleibe ich denn jetzt selbst, ne? Ne, man macht sich dann ja auch selbst klein, ne? Und da hieß es immer, ja, Vorbilder haben ist gut, aber der Maßstab bleibt man immer selbst, ne? Das heißt also, auch sich selber den Druck zu nehmen, jetzt irgendwie was ganz Besonderes zu leisten, dann ist man ja wieder weg von dem Jetzt und von dem, was ich jetzt mit meinen Mitmusikern da machen soll. Und ich kann ja nur auf das zurückgreifen, was ich technisch drauf habe. Es nützt mir nichts, wenn ich was jetzt von mir verlange, was ich gar nicht umsetzen kann. Ich will jetzt auch so Fill-ins machen in dem Tempo wie, Chris Coleman. Ja, kann ich aber nicht. Und bin dann enttäuscht, ne? Sondern ich mache dann halt was anderes. Da gibt es immer diese schönen Sachen, dass man sagt, ja, es gibt eine Funktion, die erfüllt werden muss, wie in der Zauberei auch. Ne? Das sind ja Stilmittel. Zum Beispiel, ja, wie kann ich jetzt Unruhe stiften, ja, in einer Stelle? Ne? Oder durchs Tempo, ne? Wenn ich irgendwie was Schnelles mache, ist ja auch nur ein Stilmittel, wenn ich das Gefühl habe, das muss dahin. Jetzt bin ich vielleicht nicht so schnell in Single-Stroke-Rolls wie jemand anders, ne? Dann mache ich es halt auf eine andere Art, ne? So, und so kann man sich dann so behelfen. Also nicht immer daran denken, was man nicht kann, sondern das, was man schon kann, versuchen einfach anzuwenden.
Ich denke, wichtig ist halt auch so ein Formgefühl zu haben. Ne? Das sind auch Sachen, die so eigentlich eine Voraussetzung sind, musikalisch zu spielen. Dass man entwickelt, wie lang ist so eine Strecke? Ja, von der Strophe, von einem Refrain und so weiter, dass man auch spürt, okay, jetzt ist mal die Strophe nicht 8 Takte, sondern es ist 9 Takte, weil die Harmonien entsprechend das vorbereiten, dass die Phrase mal länger ist. Ne? Oder dass auch mal ein 2/4-Takt in einem Groove drin ist von einem Song. Ja, und dieses Verständnis, das ist dann musikalisches Erfahrung und Wissen. Welchen Fill mache ich auch jetzt? Welchen Fill mache ich zum Beispiel in Richtung Chorus? Mache ich da einen großen Fill? Mache ich einen kleineren Fill? Solche Sachen. Oder genau wie du sagtest, muss das aufwendig sein oder kann das eher simpel sein? Weil das ist eine einfache Rock-Pop-Ballade zum Beispiel. Da sind große Toms mit wenig Schlägen natürlich hervorragend geeignet als Brrrrum. So, das ist unmusikalisch. Das würde da eigentlich vom Kontext nicht passen. Ne?
Genau. Auch, was ich auch interessant finde, wo du das sagst, mit sozusagen das musikalisch zu sehen, so mit Songteilen, was ich finde, was wir Schlagzeuger auch manchmal nicht so stark berücksichtigen wie andere Musiker, ist, dass man den Song als Ganzes sieht. Also sich fragt, welche Geschichte will eigentlich dieser Song erzählen und wie kann ich diese Atmosphäre der Geschichte unterstützen? Und das ist dann aus meiner Erfahrung oft ganz verrückt, weil man dann merkt, ich bin eigentlich nur ein kleiner Bestandteil dieser Geschichte und es ist vielleicht ganz gut, da nur die Struktur, wie du gerade gesagt hast, Jürgen, zu geben und zum Beispiel darauf zu achten, wo sind denn eigentlich die Stellen, wo ich jetzt zum Beispiel diese Geschichte nach vorne treiben kann. Meistens ist das jetzt in der Popmusik dann der Chorus oder ein B-Teil, also die Bridge oder so, wo man dann was verändert und dann kann man auch wieder sich zurücknehmen und selber sagen, ich hör da auch zu und kann das auch genießen, was da passiert um mich herum und muss mich nicht so sehr auf das konzentrieren, was ich jetzt denke, was irgendwie hervorragend wäre. Weil das ist, da würde ich dir auch, Erik, komplett recht geben. Also das Hervorragende entsteht ja dadurch, dass man irgendwie zu sich selber zurückkommt und wirklich auch mit diese Geschichte mitgestaltet und nicht irgendwie versucht, jemand anders nachzuerzählen. Und das ist ja das, was ich auch so bewundernswert finde an Schlagzeugern, die ich irgendwie sehr schätze, dass die so ihre eigenen Geschichten auch wirklich erzählen und nicht irgendwie andere Sachen kopieren.
Also ich möchte nochmal auf diesen Begriff zurücknehmen, was jetzt öfters schon gefallen ist, kommen. Finde ich ein bisschen ungeschickten Begriff. Insofern zurücknehmen heißt eigentlich immer von sich selber etwas wegnehmen und andere machen lassen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass das eigentlich gar nicht so gut ist. Wenn ich mich so zurücknehme, dass ich andere dominieren lasse, entsteht eher eine Art von Vakuum oder Unsicherheit. Also ich denke, eine Präsenz ist eine ganz entscheidende Haltung, die beim Schlagzeugspielen wichtig ist. Durch diese Dominanz des Instrumentes ist eine sehr große Verantwortung für Drive und Gestaltung eines Songs oder Musik an sich. Und von daher ist es, finde ich, sehr wichtig, dass der Drummer immer sehr präsent ist. Das hat nichts damit zu tun, dass er viel spielt oder kompliziert spielt, sondern von der Aufmerksamkeit, von der Wachheit und vom Drive da ist und nicht passiv reagiert auf das, was die anderen machen, sondern
auf jeden Fall
sein Teil bringt. Ne, dazu, das ist immer, was ich meinen Schülern und auch Kollegen im Gespräch feststelle. Es ist wichtig, dass jeder Musiker seinen Teil beiträgt. Es ist nicht der Drummer schuld, wenn das Tempo absackt, außer er wird langsamer. Aber es gibt andere Faktoren, die beeinflussen Timing oder auch Musikalität, weil zu viel Unruhe von anderen Musikern mit im Spiel ist, was den Drummer dann in eine andere oder auf eine falsche Fährte führt. Und von daher ist die Präsenz, nämlich auch das Glauben an dem, was man tut, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, damit die Musik auch wirklich insgesamt von allen eine große Stabilität und Ausstrahlung hat.
Hm. Ja, ich glaube, der Felix meint das auch mit dem Zurücknehmen. Also kann ich jetzt alles unterstreichen, ne? Also auch diese Präsenz in Bezug zum Beispiel auch aufs Timing, ne? Ist ja auch sehr wichtig, ne? Gerade wenn der Sound schlecht ist, ne? Und letztendlich ist das Schlagzeug in der Tat das Dominierendste, logischerweise, wo sich alle draufhängen, ne? Das heißt, man ist sozusagen auch das Metronom der Band, mehr oder weniger, ne? Man sagt zwar zusammenspielen, ne? Aber wenn jetzt, sagen wir mal, der aus welchen Gründen auch immer mal einen Bassisten erwischt, der schleppt, dann darf man um Gottes Willen nicht anfangen mitzuschleppen, weil aus seiner Warte ist das ja richtig, was er macht. Dann wird das halt immer langsamer, ne? Also man muss dann eisern sein Ding durchziehen. Und was Felix, glaube ich, meint mit zurücknehmen, ist, wenn das Gefühl aufkommt, zum Beispiel, ach, ich müsste doch jetzt das üben, was ich gestern gemacht habe, oder ich müsste jetzt irgendwas ganz Besonderes, Wildes machen, dass man sich dann wieder so ein bisschen besinnt und sagt, nee, Moment, es geht doch jetzt um den Song, ne? Nimm dich mal zurück. Ich glaube, so meinst du das auch eher, ja, Felix, ne?
Genau.
Und dieses Zurücknehmen, wenn man das jetzt mal jetzt anders nennt, sondern ich mache das zum Beispiel auch mit den Studenten hier im Studio. Das ist immer ganz interessant. Ich frage auch ganz oft, wozu hast du das gemacht? Nicht warum, sondern wozu, ne? Also um einfach auch zu suggerieren, dass alles hat einen Effekt und alles macht etwas mit einem Zuhörer. Was möchtest du denn erreichen, ne?
Genau.
Vieles ist natürlich spontan, ne? Das lernt man aber auch, ne? Wie ein Zauberer, der übt natürlich erstmal alles Mögliche und nachher macht er das ja auch so intuitiv, ne? Trotzdem ist da eine Wahnsinnstechnik hinter. So, und jetzt begleiten wir einen Song. Und dann frage ich, wozu, warum, oder ne, was willst du jetzt damit, du machst jetzt zum Beispiel jeden Takt ein Fill-In, ne? Wozu? So, und dann, ja, weiß ich auch nicht, ne? Und dann mache ich so ein paar Angebote. Ich sage zum Beispiel, was das in meinen Ohren macht. Ich sage zum Beispiel, bei einem Solo, wenn der Drummer jetzt jeden Takt oder alle zwei Takte ein Fill-In macht, dann zerstückelt der diese Strukturen, zerstört da vielleicht diesen großen Bogen, den der Solist macht, ne? Der arbeitet auf 2x16 Takte hin und du zerstückelst das jetzt in so kleine Häppchen. Und das habe ich zum Beispiel auch von Steve Gadd gelernt, ne? Das heißt also, dieses Komponieren während des Improvisierens, das ist eigentlich Wahnsinn. Also was du gerade gesagt hast, Felix, auch diese Form im Auge zu behalten und den Bogen, ne? Was macht das denn mit dem Zuhörer? Wie oft, wann muss ich den mal wachrütteln, ne? Wann kommt der Zeitpunkt, wo der anfängt, sich vielleicht zu langweilen? Oder wo überlastet ich sein Gehör und es ist zu viel? Also auch das im Auge zu behalten. Und dann frage ich zum Beispiel auch, ja, warum hast du jetzt das Fill-In gemacht oder diese Sechzehntelheit, ne? Ja. Und dann kommt als Grund tatsächlich, wenn man es rausarbeitet, ja, weil es Spaß macht, dich zu bewegen oder weil es einfacher ist zu bewegen oder weil man gerade selber so Bock hat ja, also, keine Ahnung, aber es ist oft gar kein musikalischer Grund.
Richtig.
Ja. Und dann sage ich immer, ja, es gibt mehrere Möglichkeiten, es ist ja nicht falsch, was du machst, aber wenn du jetzt zum Beispiel viel mit der Bassdrum machst, also auch beim Bassgroove kann ich ja entscheiden, welche Töne nehme ich mit. Wenn ich viele Töne mitnehme vom Bassisten, dann wird es eher plump. Ne, das heißt also, sagen wir mal, es klingt weniger synkopiert, ne? Als wenn ich zum Beispiel Bumchuck spiele, jetzt im extremsten Fall, und lass den Bassisten die Sechzehntel machen. Da klingt es halt sehr, sehr offen. Das heißt, ich als Schlagzeuger hab unheimlich viel Macht letztendlich, wie das nachher klingt, obwohl die anderen das Gleiche spielen. Ne? So, und dieses Bewusstsein zu schaffen, da ist es, glaube ich, auch wirklich sehr, sehr wichtig, dass man sich selbst zuhört, ne? Sich selbst aufnimmt und einfach auch mal sich zurücklehnt, was man bei einer Probe zum Beispiel nicht so gut machen kann, und sich das mal anhört, als würde man einem anderen Schlagzeuger zuhören.
Finde ich ein ganz gutes Beispiel. Das habe ich auch oft als Thema. Und zwar, die ganze Sache bei mir wurde insgesamt besser, was das Musikmachen betrifft, in dem Moment, wo ich mich gelöst habe von meinem Platz selber, wo ich sitze. Das heißt, ich stehe oft hinter mir und gucke von oben auf mich drauf und beobachte dieses Szenario um mich herum. Da bin ich ein Teil und die anderen auch. Also ich versuche mich wirklich körperlich eigentlich zu lösen, nicht physisch das wahrzunehmen, natürlich physisch durch die Ohren letztendlich, aber die Ohren, diese Sinne, den Sinn des Wahrnehmens spüren, dass das eigentlich losgelöst, indem man wirklich so, man guckt auf dieses Szenario und versucht eigentlich gar nicht was zu machen, sondern sich treiben zu lassen von der Musik, die um einen herum ist. Und die Musik bestimmt eigentlich, was ich mache. Und da kommen wir zu dem Phil, was du eben sagtest, den man weglässt, weil man hört ihn nicht. Man hat den zwar vielleicht geübt, oder man hat eine Option, das könnte ich da auch machen, aber man hört es innerlich nicht und dann wird es auch nicht klappen. Wenn man es versucht, wird es scheitern, sehr wahrscheinlich. Und irgendwann, wenn man eine Musik hat, wo es passt und man hat das auch oft genug geübt, was man so mal toll findet, dann kommt das, dann ist das auf einmal da. Also diese Situation habe ich auch oft genug gehabt, denn ich habe mir was vorgenommen und es klappt nicht, weil ich höre es nicht. Und dann irgendwann einer anderen Gelegenheit, da spucke ich das auf einmal aus. Denke ich, och.
Ja, ja, genau. Ja.
Och, erstaunlich,
ja.
Ne?
Ja. Also, ich habe ja immer vor allem Fragen.
Ja, dann
und zwar würde ich gerne wissen wollen von dir, Jürgen, wie das denn, oder ich frage erstmal allgemeiner, was ist denn dann eurer Ansicht nach die Funktion des Schlagzeugers in einer Band? Also wir hatten jetzt schon so, ne, der muss so irgendwie, sollte wachsam sein und den Überblick behalten über den Song und die Songstruktur und kann mit seiner Energie auch das anleiten. Aber ist er da der Antreiber oder gibt ja, ich weiß gar nicht, wie dieses Buch heißt von, ich weiß auch gar nicht, wie der Autor heißt, der immer sagt, der Schlagzeuger ist eigentlich in der Band der Dirigent, der sozusagen entscheidet darüber, wie das weiterläuft. Aber ist das die Funktion des Schlagzeugers? Ist er nicht eigentlich der Taktgeber, hat der Erik auch vorhin mal gesagt, irgendwie eigentlich der Puls und das Metronom, das menschliche Metronom?
Ja, aber du kannst das ja immer von verschiedenen Betrachtungswinkeln sehen. Ne? Also zum Beispiel, wenn du Schlagermusik hast, dann ist die Bassdrum, die vier durchgeht, hat eine ganz klare Funktion. Ja, die Leute sollen klatschen, die sollen mitmachen. Ne? Also im Prinzip Klänge werden benutzt, um bestimmte, Situationen anzutriggern oder Stimmungsbilder und so weiter. Dann würde ich sagen, geht es um eine Funktion. Ne? Der Beat muss laufen und so weiter. Künstlerisch gesehen ist es eigentlich. Die Instrumente, künstlerisch gesehen, Funktion ist da irgendwie nicht so richtig passend, ne? Sondern da geht es eher so um Kreativität, da geht es so um musikalischen Austausch, Gleichberechtigung der Instrumente, dass nämlich gerade nicht mehr ein Schlagzeuger Ding, Ding, Geding, Ding, Geding spielt, alleine, ja, sondern offenere Klänge, wo der Beat zum Beispiel einfach fließt, der Puls fließt und alle spielen um den Puls herum. Das sind dann ganz andere Auffassungen. Da ist dieses Wort Funktion eigentlich gar nicht so passend. Allerdings muss man natürlich sehen, Schlagzeug hat eine Historie und die ist im Begleiten. Und das heißt, es gibt zu bestimmten Musikrichtungen bestimmte Pattern, Rhythmen, die man spielt, die übertragen wurden, oft von Percussion-Instrumente auf Drums oder mehrere Instrumenten, Stimmen vereinen sich, gerade in der Latin-Musik, Afro-Cuban-Musik wurden sehr viele Instrumente adoptiert in die Drumstimme. Und da gibt es auch wieder eine Art Funktion, nämlich ein Schlagzeuger soll mehrere Instrumente ersetzen, weil das billiger ist und funktionaler ist vom Platz her und von der Lautstärke und sonst irgendwas, ne? Also es gibt verschiedene Aufgabenstellungen, die mit der Musik eigentlich zu tun haben.
Vor allen Dingen muss er ja gut aussehen, ne?
Ja, natürlich.
Ne, auf der Bühne.
Lange Haare,
ne, das ist das Wichtigste.
Lange Haare, nicht Brillenträger, ne, und solche Sachen.
Da fallen wir ja schon mal raus.
Scheiße.
Ja, und kein Bauch, ja. Ja, das sind die gestellten Schlagzeug. Ich meine, Schlagzeugspielen hat eigentlich auch doch einen sehr sportlichen Aspekt, nicht wahr? Wenn man jetzt wirklich mal auch die schnellen und auch die ausdauernden Heavy-Metal-Spieler sieht, das ist schon Leistungssport, ne? Oder überhaupt grundsätzlich, wenn man eine Fertigkeit trainiert, so Spieltechniken, Double Bass oder halt überhaupt mit Single Strokes, Double Strokes und mit einer Power zu spielen, wie die Rudimental Drummer, mit was für einer Energie der da spielen, das ist schon physisch einfach, ne? Mittlerweile auch noch mehr geworden.
Aber interessant, Jürgen, dass du das sagst, so mit der Funktion des Schlagzeugers, auch jetzt so bei Afro-Cuban und so, dass man da verschiedene Instrumente ersetzt. Ich glaube auch, dass das die Funktion des Schlagzeugers von der Musik abhängig ist. Und ich finde das immer ganz interessant, über den Tellerrand hinaus zu gucken. Also man kann natürlich jetzt in die Richtung gucken, Heavy-Metal-Drummer, und dann sagen, der Schlagzeuger ist so dieser Energiegeber und so dieses, ja, Kraftvolle. Genauso interessant finde ich das auch in die andere Richtung, also in die ganz andere Richtung zu gucken, wo man so ein bisschen so Jazz experimenteller macht. Beispielsweise dieses Interview, was ich mit der Eva Klesse hatte, mit ihrem Trio, wo wir auch über Timing gesprochen haben. Und sie sagte, das Timing ist bei uns gar nicht so festgesetzt, sondern das variiert immer. Und man muss immer so ein Gefühl dafür entwickeln, wer gerade das Timing übernommen hat. Ist es gerade der Pianist oder der Bassist? Und es ist natürlich, wenn man die Musik hört, ist auch nichts irgendwie, wo man so mitklippen kann, sondern es ist eher wieder das Erzählen von einer Geschichte. Und ich selber jetzt so von meiner Art, wie ich spiele, bin da relativ weit von entfernt, so zu spielen, weil ich doch eher so der Pop-Rock-Drummer bin. Aber ich finde das total interessant, genau diese Idee auch für sein eigenes Spiel zu übernehmen und sich abzuheben von dem, was diese reine Funktionalität des Übernehmens von irgendwelchen Funktionen, beispielsweise von Percussion-Instrumenten ist, sondern das, was ich vorhin auch schon meinte, eine Geschichte zu erzählen und zu gucken, wie kann ich denn gerade als Mensch, der ich da am Schlagzeug sitze, über Sound, über verschiedene Ideen, die ich vielleicht habe, die sich auch über reine Timing-Aufgaben hinausgehen, meine eigene Personalität in einen Song mit reinzubringen und auch vielleicht diese Geschichte nach vorne zu treiben. Also
die ist natürlich begrenzt immer wieder, ne? Ja, ich denke, das ist sehr begrenzt, das kommt immer ganz in den Kontext. Ne? Da sind wir wieder, was wir eingangs gesagt haben, wenn man nicht ein ästhetisches Gefühl dafür hat, was jetzt probat ist, was also wirklich jetzt angemessen ist, für eine Rockballade ein Tom-Tom-Fill zu machen und so weiter, dann ist es übers Ziel hinaus. Genauso, wenn du sagst, das ist natürlich sehr interessant, genau was du gesagt hast, um den Beat rum herum spielen, es gibt eine Timeline und alle spielen um den Beat herum und es ist nicht gesagt, dass einer führt und der andere führt, sondern man hat diese imaginäre Linie, die da ist. Das funktioniert aber nicht in Pop und Rock oder ganz speziellen, klar gesteckten Rahmen, wo man die Klischees bedienen muss. Ne? Ich denke, das aber Interessante wird... Das Interessante finde ich, einen klischeehaften Rhythmus zu spielen, aber den doch nicht ganz so klischeehaft zu interpretieren, wie man es mutmaßen würde. Also, dass das da gerade ein bisschen anders weitergeht als das reine Klischee. Dann finde ich es interessant, da wird es lustig. So, Entschuldigung.
Kein Problem. Aber ich würde da so ein bisschen zumindest widersprechen, weil ich gerade auch so in der modernen Musik, also wenn man jetzt so Hip-Hop-Sachen oder auch so Trap-Sachen teilweise hört, wo viel programmierte Sachen sind. Und das ist ja auch immer, finde ich, spannend zu hören, Musik von Leuten, die Musik produziert haben, die jetzt nicht wie wir akademisch irgendwie daherkommen und quasi das von der Pike auf gelernt haben, sondern häufig sowas machen, weil sie irgendwas hören und mal anfangen, irgendwas zusammenzubauen. Die können überhaupt kein Instrument richtig spielen vielleicht. Das ist jetzt auch ein Klischee, was nicht so stimmt, weil da gibt es viele Leute, die sehr gute Musiker sind. Aber es gibt auch wirklich Leute, die nehmen sich irgendwelche Samples und bauen die zusammen und verändern das Timing zum Beispiel. Und daher kommt ja auch diese Sachen wie zum Beispiel so ein Swag-Drumming oder so, wo dann auf einmal das Timing verschoben wird, teilweise die Snare verschoben wird, wo wir als Schlagzeuger sagen, boah, die hängt jetzt aber so hinterher, das ist nicht mehr laid back, das ist schon irgendwas anderes. Und dadurch entsteht eine neue Stimmung für diesen ganzen Song. Und das kann manchmal etwas geben, so ein Song, wo du denkst, ja, das ist jetzt genau dieser Charakter, beispielsweise bei XXXTentacion, so ein Trapper, also ein Hip-Hop- und Trap-Musiker, wo du denkst, ja, dieses, ich sag's jetzt mal, Abgefuckte, wo man merkt, da ist kein Bock auf nichts, das wird durch diese Art von Groove total gut getroffen. Und das ist das, was ich meine, dass man selber auch versucht, also über das, diesen ersten Schritt hinauszugehen, dass man überhaupt hört, was will die Musik sagen und wie kann ich mich zurücknehmen, dann wieder reinbringen und sagen, wie kann ich noch was dazu bringen als Schlagzeuger, um genau diese Geschichte zu erzählen. Das ist das, was ich meinte.
Genau, wir sind gar nicht so weit voneinander entfernt. Wir reden eigentlich von der gleichen Sache, nur die Betrachtung ist anders. Deswegen gehen ja immer mehr Drummer hin und versuchen so zu spielen wie die programmierten Samples und die programmierten Hip-Hop-Tunes, wie die mit diesen ganzen technischen Möglichkeiten da rum experimentieren. Jetzt werden die Drummer nicht mehr kopiert, sondern die Drummer kopieren jetzt die Maschinen und diese Style und diese Feels halt, ne? Was spannend ist.
Beim Drum and Bass ja auch schon, ne?
Genau, das ist, da kommt's ja her, letztendlich.
Das war auch erst programmiert. Aber ich nochmal auf den Ursprung, auf die ursprüngliche Frage zurückzukommen, wegen, gibt es eigentlich so, wie ist das mit der Funktion des Dramas? Gilt ja auch für die anderen Instrumente, ne? Da genau, kann man aber schon sagen, eine Tendenz, die hat Jürgen ja auch schon gesagt, es hängt natürlich ein bisschen vom Stil ab, wenn man natürlich jetzt Free Jazz macht, ne? Oder gemeinsam definiert, wir machen alles, aber ohne Timing, kann man ja auch, ist ja interessant, ne? Mal einen Puls weglassen. Was dann so passiert, das ist für manche Leute schwer erträglich. Ich habe mir auch sowas schon mal angeguckt. Das war höchst interessant, ne? Also weil dann plötzlich, ja, man darf das nicht so, das ist ja nicht so, dass das dann so klingt, als würden fünf Anfänger spielen, die noch nie ein Instrument. Das ist ja gerade das Faszinierende. Du hörst dir das an und das ist ja alles bewusst gemacht. Und das ist der springende Punkt. Ich frage zum Beispiel Studenten auch immer, wie gesagt, ne, wenn er was macht, wozu machst du das? Ist es beabsichtigt oder nicht? Und es gibt schon einen Unterschied, wenn man zum Beispiel an Picasso denkt. Picasso ist ja nur ein Maler, der sehr berühmt, sehr bekannt geworden ist. Ne? Und wenn man sich die letzten Bilder anguckt, ne, sagen ja viele, ja, das hätte meine Tochter auch malen können. Aber dahinter steckt ja eine Geschichte. Ne? Es gibt natürlich kann der Typ zeichnen und malen, wenn man sich die ersten Werke anguckt. Das ist eine Entwicklung. Ne? Und dass jetzt meine Tochter jetzt nicht ein paar Millionen kriegt für ein Bild, aber eher schon, wo ich sage, ist aber ungerecht, weil eigentlich ist das doch gleich. Ist das in der Musik genauso? Wir können natürlich, es muss alles bewusst gemacht werden. Und wenn man bewusst die Snare versetzt, ne, oder bewusst irgendwie mit der Hi-Hat anfängt zu eiern, wir kennen das ja auch, dieses In-Between, ne, wo es nicht so richtig geschaffelt ist, aber auch nicht richtig sechzehntlich, die Swag-Drumming, wenn man das jetzt ausrechnet, heißt es ja, das ist jetzt irgendwie, also landet auf irgendeinem Quintolenschlag auf dem dritten oder so, ne? Mhm. So kann man es sogar noch mathematisch beschreiben, ne? Aber es ist ja bewusst gemacht. Es ist ja Spielen mit dem Timing und trotzdem ist es ja, ist der Puls ja da und eiert nicht. Und selbst wenn ich sage, ich will aber auch, dass der Puls eiert, ist das auch eine bewusste Entscheidung und meine künstlerische Aussage und liegt nicht daran, dass ich das nicht hinkriege, ne? Und es eiert deshalb. Und ich will es eigentlich gar nicht. Das ist der springende Unterschied.
Wenn es denn so wäre, dann wäre es schlecht.
Genau, ne? Kann natürlich ein Zufalltreffer sein, dass jemand sagt, ach, das klingt ja total geil. Wie hast du das denn gemacht? Ja, weiß ich nicht. Ich krieg's nicht besser hin. Ach, echt, findest du gut? Gibt's vielleicht auch. So, aber dennoch die Funktion, die Grundfunktion bleibt ja. Das heißt, der Drummer ist wie, weiß ich nicht, der Topf, in dem die Suppe gemacht wird, ne? Also, das heißt, es ist einfach schon so das Fundament, wo vielleicht in der Regel. Ne, es gibt natürlich auch immer Ausnahmen, aber so bei Pop, Rock, Schlager, was weiß ich, bei jeder Art Tanzmusik einfach das rhythmische Fundament liefert, auf das andere sich draufhängen und andere übernehmen den Melodiepart und die Performance und so, ne, so im Großen. Im Jazz ist es dann ein bisschen ausgeglichener, weil eben auch der Drummer da sehr viele Möglichkeiten hat. Er ist zum Beispiel nicht gezwungen, immer, was weiß ich, Bassdrum auf 1 und 3 und Snare Drum auf 2 und 4. Das sind ja schon so Sachen, die einen einschnüren, was Jürgen eben auch meinte, ja, da hat man es halt sehr eingeschränkt, ne? Da kann ich mir noch so sehr sagen, ja, ich will jetzt unheimlich kreativ sein und ja, jetzt macht man aber eine Schlagernummer, ne? Wo aber da kann ich ja nicht hingehen und kann jetzt so wie beim Jazz anfangen, da rumzuwirbeln, ne? Also das heißt, die Grundfunktionen, die kann man schon so verteilen, genau die des Bassisten, der füllt nun mal die unteren Frequenzbereich auf, klebt auch irgendwie am Schlagzeug und ist das Bindeglied zwischen Rhythmik und Harmonik und auch vom Frequenzbereich, so ist auch eine Funktion im Groben. Ne? So, und dann kommen natürlich darüber, was weiß ich, unendlich viele andere Sachen, die man sich jetzt ausdenken kann, ne? Die in einem gewissen Rahmen möglich sind. Ne? Insofern haben alle recht, ne? Das sind alles Aspekte. Aber trotzdem kann man schon sagen, die Funktion eines Pianisten ist vielleicht auch eine Melodie zu spielen, ne? Akkorde zu setzen. Das kann der Schlagzeuger nun mal nicht. Ich kann keine Akkorde spielen. Es sei denn, ich habe so ein Sample-Pad daneben mir.
Vielleicht noch so eine Frage in Richtung Schlussgehend auch. Habt ihr denn irgendwelche Tipps oder Ideen, wie man so musikalisch trommeln kann oder wie man das entwickeln kann, so eine Musikalität am Schlagzeug entwickeln kann? Eine Sache, die ja immer wieder da auch gerne genannt wird, ist sich selber aufnehmen, was ja so ein bisschen dem nahe kommt, Jürgen, was du auch gerade sagtest, so selber aus sich herausgehen. Und das hört sich ja immer so ein bisschen esoterisch an. Und ich habe früher auch, als ich sowas von Lehrern gehört habe, auch immer gedacht, das ist irgendwie komisch. Aber das ist ja wirklich irgendwann so ein Punkt, wo man das genau schafft, dieses, ja, so von außerhalb das zu hören. Und das kommt ja der Aufnahme sehr nahe. Oder das ist, die Aufnahme ist eine Möglichkeit, um das zu erfahren, ohne das beim Spielen selber zu machen, würde ich vielleicht sagen. Ist das eine Sache, die man jemanden raten könnte, einfach mal sich aufzunehmen? Oder was würdet ihr sagen, was gute Tipps sind?
Ja, ich denke, aufnehmen ist immer ein guter Aspekt. Vor allen Dingen, was ich versuche zu vermitteln, auch im Unterricht rauszukriegen, wie fühlt sich das an, wenn ich spiele? Ich mache was, ja, nehme mir was vor, okay, das will ich jetzt mal spielen und nehme das mal auf. So, wie fühlt sich das an, wie ich das in dem Moment mache? So, und dann habe ich das aufgenommen, spiele das ab, höre mir das an. Und dann, wie wirkt das auf mich, wenn ich das höre, was ich gerade vorher gespielt habe? Wie fühlt sich das an? Sind die Emotionen, die man hat beim Spielen, ähnliche wie beim Zuhören, oder ist es komplett konträr? Habe ich mich schlecht gefühlt, aber es hört sich ganz gut an? Oder andersrum, es hat sich sehr gut angefühlt, aber es hört sich scheiße an, wenn ich mir das anhöre, was ich mache. Da kriegt man einen sehr guten Bezug über die emotionale Ebene, einen Zugang, was will ich überhaupt haben? Oder wenn man dann hört, was kann ich jetzt ändern, dass mir das besser gefällt? Oder wow, das ist ja besser, als ich gedacht habe überhaupt. Das sind auch oft Aspekte, die gehen so ein bisschen unter. Man ist oft sehr kritisch mit sich und vergisst eigentlich auch die guten Dinge. Was ich noch sagen wollte, muss ich mal gerade den Faden wiederfinden. Genau, also ich denke, viel hilft, wenn man musikalisch denkt, indem man auch lernt und anfängt zu improvisieren. Ja, mit einfachen Mitteln. In dem Moment, wo du anfängst zu improvisieren, es geht nicht um Schlagzeug-Solo, sondern rhythmische Ideen umzusetzen auf einem Instrument, erstmal auf eine Snare, dann nimmt man einen Tom und eine Snare, noch einen Tom und eine Snare, dann nimmt man vielleicht auch mal ein Crashbecken dazu und die Bassdrum oder macht nur die Trommeln und die Bassdrum. Dass man lernt, spontan Dinge zu entwickeln. Und daraus bilden sich natürlich auch ein Vermögen, dann Fill-ins spontan musikalisch gestalten zu können, aufgrund der akustischen Umgebung, die um einen herum sind. Also das musikalische Szenario verleitet mich, das zu tun, was da reinpasst. Und warum? Weil ich vorher mir manuell und auch musikalisch dann Dinge überlegt habe, die ich aneinander rein kann, die zueinander passen, die gut sind. Jeder kennt das, man fängt einen Tom-Tom-Fill an und kommt aber nicht weiter und nimmt die Kurve und geht aber dann einen anderen Weg als gedacht. Und es funktioniert auch, weil man durch diese Fertigkeit des Probierens mehr Möglichkeiten entwickelt, das einzusetzen.
Ja, dann würde ich gerne noch mal einhaken. Finde ich nämlich auch sehr wichtig, ne, diesen Aspekt des Improvisierens, ja eigentlich wie eine Sprache lernen. Ne? Das fängt genau. Natürlich an mit Vokabeln lernen, da gibt man sich auch, ne, für viele macht das keinen Spaß, wirklich ganz brutale Nummer, Klick von mir aus noch mit Tutu-Kack, dass man wirklich weiß, wo sind sogar die 16, ne, warum nicht. Das heißt nicht, dass man das immer nur macht, ne, sondern auch die innere Uhr stärken, indem man auch mal ohne Klick spielt oder nur mit einem Klick. Man kann auch sozusagen in Klickabhängigkeit geraten. Ne? Nimmt man den irgendwann weg, dann hast du deinen Master nicht mehr. Ne? Also musst du ja auch noch in der Lage sein, selber dein Timing zu kreieren. Das ist ein Aspekt. Dann natürlich zum Beispiel Unabhängigkeit oder Rudiments, was auch immer. Das ist erstmal Vokabeln pauken, die Dynamiken durchgehen, Akzente setzen, die Figur lernen, langsamer, schneller und so weiter. Dann, was du sagtest, Jürgen, das Aneinanderreihen. Ne, das macht dann schon ein bisschen mehr Spaß, wenn man dann schon kleine Geschichten erzählt, aber auch eben, dass das Schlagzeug nicht immer als großen Berg sieht, sondern immer so kleine Instrumentengruppen einteilt, finde ich sehr, sehr bereichernd, ne, weil ich schränke mich einmal in Stilmitteln, ich erlaube mir nur gewisse Dinge, zum Beispiel ich darf jetzt nur mit den 8 Single-Paradiddeln umgehen, oder 4, ne, also mit den Linksführenden sind es 8, mehr darf ich nicht, Akzente setzen und das nur auf Snare-Drum und Hängetom zum Beispiel, ne. Und was ich aber mache, was für mich immer unheimlich wichtig ist, da bin ich vielleicht auch so der untypische Schlagzeuger, komme eigentlich vom Singen. Ne? Ich war früher im Kirchenchor und ich weiß nicht, bei mir läuft alles über Melodien, das habe ich erst sehr spät gedacht. Also wenn ich Schlagzeug spiele, denke ich immer mir irgendwas aus. Also eine Situation, das kann zum Beispiel ein Walking Bass sein, das kann eine Basslinie sein, das kann eine Melodie sein, ein Vamp sein, das kann irgendwas, aber es muss irgendwas Musikalisches sein. Und das inspiriert mich dann auch, weil dann ist das nicht so willkürlich, wie ich das aneinanderreihe, sondern immer in einem musikalischen Kontext. Da ich ja nicht immer eine Band hier um mich rum habe, ne, mache ich das in meinem Kopf. Andere Möglichkeit für Leute wäre, die ein bisschen was programmieren können, sich einfach so einen Bassgroove mal schnell programmieren. Ne, das geht ja schnell. Und das macht erstens viel mehr Bock und außerdem bekommen die Sachen, die man dann übt, auch einen musikalischen Sinn. Denn wenn ich das ohne mache, immer nur irgendwelche Schläge aneinanderreihe, ne, und hab dann plötzlich eine Band, ne, dann habe ich nicht gelernt, wie ich das musikalisch einsetze. Ne? Also ich bin zwar irgendwie inspiriert durch eine Melodie, hab aber nicht die Erfahrung, wie ich das jetzt musikalisch umsetze. Dritte Möglichkeit wäre, dass man sich Playalongs besorgt. Gibt's ja mittlerweile tonnenweise Zeugs, ne, für kleines Geld. Und versucht dann, sich Stücke rauszupicken, die einem gefallen, die einen inspirieren und macht das dann halt da. Bis hin halt, klar, dann zur echten Band. Also das hat mir immer sehr geholfen oder hilft mir immer noch, immer dieses Melodiöse, ne, das Musikalische immer während des Übungsprozesses auch mit einzubeziehen.
Ja, vielleicht kann ich auch noch einen Tipp geben, den ich ganz schön finde, den man auch relativ leicht umsetzen kann und so ein bisschen daran anschließt, was Erik auch ganz am Anfang sagte. Wenn man in einer Bandprobe ist, einfach und man hat einen Song, in dem man einen Groove spielt, der einfach ist, das hat man ja häufiger mal, gerade wenn man Pop-Rock spielt, den man gut kontrollieren kann, dann anzufangen, beispielsweise die Bassdrum von laut nach leise zu spielen. Also auch wenn man mit den anderen Musikern zusammenspielt oder die Snare ganz leise zu spielen, den Backbeat ganz leise zu spielen und immer lauter werden zu lassen und den Rest bei dem Level zu halten, wie er ist und zu gucken, wie verändert sich dadurch einmal der Sound des eigenen Spiels, aber auch, und das finde ich dann immer sehr interessant und sehr witzig, vor allem, wenn man es unvorbereitet macht mit den anderen Musikern, wie reagieren die da drauf? Also das geht jetzt natürlich nicht in einem Profi-Zusammenhang, sondern einfach in so einer Probe
mit böse an.
mit einer Probe mit Freunden oder so. Aber man merkt, dass die Leute darauf reagieren und es schult halt auch das, was du vorhin meintest, Erik, dass beispielsweise oft die Hi-Hat zu laut gespielt wird und man fängt an zu kontrollieren, wie man die einzelnen Instrumente untereinander kontrollieren und abstimmen kann und so auch den Sound besser hinkriegt. Und man hört auch stärker auf das Schlagzeug. Wie klingt eigentlich das Schlagzeug? Was macht man? Das ist so ein Tipp, den ich ganz hilfreich finde für so musikalisches.
Am besten Training. Einfach so laut spielen, dass man nichts anderes mehr hört außer Schlagzeug.
Ist klar, das ja, ist klar.
Ist häufig sehr einfach. Vor allem, wenn der Proberaum klein ist, dann ist das schnell möglich.
Ich habe früher zum Beispiel immer Rimshots gespielt. Ich konnte das aber auch nicht anders. Das hat sich irgendwie so ergeben. Ich habe die Leute gefoltert damit. Ja, ne?
Klingt
die
waren, aber auch gut.
Also, das war fürchterlich. Ja, irgendwann habe ich es dann sein gelassen. Ne? Musste ich aber echt üben. Ne? Ich weiß auch nicht, komische Angewohnheit war das. Ganz am Anfang.
Mann, Erik.
Ja.
Pass doch auf.
Wie viele Leute wegen mir jetzt nicht mehr hören können, ne?
Ja, mein was? Gott,
ich mach mir auch wirklich. Was?
Was?
Achso, hab ich mit dir auch mal geprobt?
Du hast immer nebenan Unterricht gegeben im Drummers Institute. Da war ich immer so taub und konnte mein eigenes Wort nicht im Unterricht hören.
Oh, und das durch die Wand, ne?
Und das durch die Wand, durch die Gummiwand da. Die Gipswand.
Kannst dir ja vorstellen, wie es dem Felix ging, ne?
Ja, meine Güte, du.
Ich würde sagen, wir kommen hier so langsam zum Schluss. Es gibt noch ganz viele Aspekte, die wir jetzt nicht besprochen haben. Also,
ach, echt?
Ja, oh. Also mich würde zum Beispiel interessieren, das ist ja, aber das fangen wir jetzt nicht mehr an, aber wie man zum Beispiel Bass und Schlagzeug zusammen spielt oder so eine Rhythmuseinheit irgendwie zusammenkriegt, worauf man da achtet. Aber das müssen wir vielleicht mal in einem anderen Talk machen. Ansonsten, Jürgen, gibt es bei dir irgendwas Neues? Du baust gerade dein Studio um, hast du vorhin erzählt.
Genau. Ja, genau. Ich baue aus und um und erweitere und kriege jetzt endlich mal einen größeren Raum, sodass ich auch mal bequem um mein Schlagzeug drumherum stiefeln kann und habe einfach mal Platz auch für meinen Regieraum dann, beziehungsweise meine Aufnahmeanlage mit Monitor und so weiter und kann auch mal noch einen Zusatzmusiker mit da reinnehmen. Mit 4 Leuten war das schon viel zu knapp und jetzt ist mal ein bisschen Platz und da freut
man
sich
doch. Ein Zusatzmusiker, das klingt gut.
Mit einem Zusatzmusiker. Nicht nur das Nötige, was man so braucht, sondern mal einen noch extra so. Das ist ja schon Luxus, wenn man da mit einem Saxophonisten spielt, ne, und nicht nur mit einem Piano-Trio, ne.
Und Erik, bei dir ist alles beim Alten?
Ja, eigentlich schon. Ja, sitze hier jeden Tag und. Aber ich spiele ja auch wieder ein bisschen mehr Schlagzeug. Über jetzt wieder seit. Wie lange jetzt? 4,5 Monaten. Und macht sehr viel Spaß. Und habe mir eine schöne Black Beauty gekauft.
Oh, eine alte?
Ja, gebraucht gekauft, ne? Also. Ja. Aber ich glaube jetzt nicht aus den 60ern oder 70ern, aber klingen ja, glaube ich, alle relativ gleich, ne? Auf jeden Fall älter, ne? Ich glaube 80er schön. Oder so.
Ja, ja, also die neueren Modelle sind nicht ganz so, glaube ich, ne? Also nach Ende der 90er oder so. Naja.
Sehr schön, sehr schön.
Ja.
Ja, bei mir ist es so, dass ich gerade dabei bin, meine Homepage zu gestalten und die wird jetzt bald auch zu sehen sein. Da sind dann auch nochmal die Links zu allen Interviews, auch zu dem Interview mit dem Jürgen beispielsweise und auch mit dem Interview mit dem Erik. Auch die Podcasts sind da. Die Seite gibt es dann unter www.einfachschlagzeug.de. Dann habe ich das auch noch untergebracht. Außerdem kommt jetzt bald mein Covid-19-16-Song bei Spotify. Der wird, glaube ich, am 22. März veröffentlicht. Das war sozusagen mein Spaß, den ich mir gegönnt habe während dieser komischen Lockdown-Zeit. Und genau, da bin ich auch schon gespannt, wenn der rauskommt, was die Leute dazu sagen. Es ist auf jeden Fall etwas verrückt geworden. Ja,
ich werde mich melden.
Ja, das befürchte ich. Ja, ansonsten bedanke ich mich recht herzlich bei euch und ich hoffe, dass wir das nochmal in dieser Runde fortsetzen können. Ich fand das auf jeden Fall sehr, sehr nett und sage vielen Dank, Jürgen, dass du da warst. Und
gerne, vielen Dank, Felix.
Würde sagen, bis bald. Und Erik, wir sprechen uns sowieso bald wieder hier beim Trommeltalk. Da geht das ja sowieso weiter. Euch beiden.
Jawohl.
Euch beiden alles Gute, vielen, vielen lieben Dank und ich sage dann einfach mal so tschö und bis bald, einen lieben Gruß, der Felix.
Tschüss.
Tschö, tschö.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.